Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, der Predigttext ist das Evangelium, das Sie gehört haben, jenes Gleichnis. Ich bleibe bei dem Wort Gleichnis, formal ist es eine Beispielerzählung, aber das muss uns hier nicht weiter beschäftigen. Jenes Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Mann. Ich finde, es gibt kaum ein bildgewaltigeres, vielleicht auch ein wenig aufrüttelnderes Gleichnis als dieses, das Jesus erzählt. Und es ist ja so, dass Jesus tatsächlich ein wenig den Vorhang lüftet zu der jenseitigen Welt. Man könnte auch sagen, genauer sogar zu dem Leben nach dem Leben. Da gewährt er einen Einblick. Und es ist ja so, wir alle haben da unsere Vorstellung und alle Religionen haben sich damit beschäftigt. Und es ist natürlich wichtig, dass man auf jemanden hört, der kompetent ist. Also ich würde Ihnen nicht empfehlen, mich zu ärztlichen Dingen zu fragen, aber zu anderen Dingen könnte ich Ihnen schon was sagen. Ich hoffe, dass heute ein bisschen was rüberkommt. Und Jesus ist der absolut kompetenteste, der etwas sagen kann über das Leben in der anderen Welt, denn er kommt daher und er weiß wirklich, wie es funktioniert. Und er offenbart an die Kirche und an uns Gläubige, was auch wichtig für uns jetzt ist, zu wissen. Wie gesagt, wir haben alle so unsere Vorstellung, manche denken auch gar nicht gerne nach über das Leben nach dem Leben. Ich bitte Sie, dass wir vielleicht eine Bereitschaft mitbringen, heute uns auch korrigieren oder unsere Vorstellung erweitern zu lassen. Ich habe mal vor 5 Jahren, glaube ich, hier eine ganze Seminarreihe zu dem Thema gemacht und dann gibt es, glaube ich, noch CDs, kann man sich auch noch, noch mal dann zu manchen Themen, die heute natürlich nicht kommen können, das auch noch mal anhören. Und ich merke immer wieder und immer neu, gerade bei diesem Thema, man braucht auch eine Form von Ehrfurcht, auch ich jetzt. Dass man da nicht irgendwelche Dinge so zum Besten gibt, von denen man denkt, dass sie irgendwie so dran wären. Wie gesagt, Jesus öffnet den Blick in das Leben nach dem Leben in einem Gleichnis. Und bei Gleichnissen hat Jesus immer das Ziel, dass er bei den Zuhörern die Augen öffnen möchte, um sie zu einem Handeln, zu einem Lebenssicht zu bewegen, die ihm entspricht. Also einige von Ihnen kennen das Gleichnis vom vierfachen Acker. Da fällt einiges auf den Weg, einiges auf den Felsen und einiges unter die Dornen und einiges auf gutes Land. Das Ziel ist, dass wir alle zum guten Land werden. Oder dann erzählt Jesus die Gleichnisse vom verlorenen Groschen, vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Sohn, alles verschiedene Verlorenheiten. Das Ziel ist, wir sollen alle gefunden werden. Also das ist immer die Pointe der Gleichnisse. Jetzt öffnet er den Vorhang zum Jenseits mit dem Ziel, dass wir uns im Diesseits, also jetzt, darauf einstellen und gegebenenfalls unser Leben ändern. Das ist das Ziel. Das Jetzt ist das Ziel. Halten wir uns also die folgenden Wirklichkeiten vor Augen, die durch diese Erzählung deutlich werden. Zunächst gilt es um etwas ganz Schlichtes. Es gibt ein reales Leben nach dem Leben, glauben Christen. Ich nehme jetzt mal, also verbirgt sich jetzt nicht das ewige Leben dahinter, sondern eine Flipchart. Ne? Also ich nehme das jetzt hier mal runter. Und wir lüften jetzt den Vorhang, damit deutlich wird, was für das andere Leben ein bisschen deutlich wird. Also ist noch nicht viel da, aber es kommt jetzt was dazu. Es gibt ein Leben nach dem Leben. Würden ja schon nicht alle mitgehen in einer säkularisierten Welt. Der Vorhang ist weg und es gibt Dinge, die wir uns anhand des Gleichnisses vor Augen halten können. Das erste ist, die Verstorbenen, die in der anderen Welt ankommen, wenn sie ihren Leib verlassen haben, hier unsere Seele und unser Geist, die haben ein Bewusstsein. Die Menschen haben ein Bewusstsein. Sowohl der reiche Mann als auch der arme Lazarus wissen um ihr vergangenes Leben. Es wird nichts ausgelöscht. Auch wenn sie das wünschen, wird nicht so sein. Sie kommen einfach mit ihrem ganzen Leben dort an. Und man erkennt sogar auch einander und man kann reden und hören. Das gehört ja mit zum Bewusstsein dazu. Und die Menschen erkennen sogar Abraham, obwohl sie ihn auf der Erde nie gesehen haben. Es gibt also, das ist interessant schon, alleine das finde ich auch faszinierend, also die Dame in Illinois, die ich nie gesehen habe, im Himmel werden wir sie sofort erkennen. Es gibt ein Erkennen, man muss sich da nicht mehr vorstellen, ich bin der Herr Martin und so, ne? Man erkennt sich. Also auch eine Form sogar des tieferen Bewusstseins. Das ist das Erste, es gibt Bewusstsein. Und dann gibt es in der anderen Welt auch zwei Dinge, nämlich Gut und Böse. Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied zu dieser Welt, nämlich dass Gut und Böse voneinander getrennt sind. Jetzt ist das alles noch sehr vermischt hier bei uns, auch sogar bis ins eigene Herz, ne? Und dort wird das aber getrennt. Und man kann von da nicht nach da und von da nicht nach da. Das wird sehr deutlich an dem einen Satz, den Abraham sagt, nachdem ja der reiche Mann bittet, Lazarus solle kommen, um ihm zu helfen hier. Da sagt er, zwischen uns und euch ist ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund oder eine Mauer wie hier, sodass niemand von hier zu euch kommen und von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er es wollte. Also, was hier vermischt ist, ist in der anderen Welt getrennt. Das muss auch so sein, ist ganz logisch, denn Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und es wird in der anderen Welt keine Kompromisse mehr mit dem Bösen geben. Es kann auch, die da sind, sind auch ganz sicher. Es kann keiner mehr von hier nach da kommen. Kein böser Mensch, keine Dämonen, auch der finsterste Feind Satan nicht. Man ist da sicher. Soweit erstmal. So ist das also im Leben nach dem Leben. Aber es ist noch nicht alles. Jesus lenkt den Blick mehr nach hier als nach da. Da wird gar nicht so viel drüber ausgesagt. Da gibt es fast nur ein Wort, eine Beschreibung. Über den armen Lazarus wird gesagt, der ist da in Abrahams Schoß. Ich schreibe mal ein Wort hin, wie es ihm geht. Ein altes Wort, der ist selig, das kennt man noch heute. Selig ist er. Der reiche Mann leidet in der anderen Welt, das wird sehr drastisch beschrieben, qualvolle Schmerzen. Schmerzen, und zwar im Gewissen. Qualvolle Schmerzen im Gewissen. Es ist ein interessantes Phänomen, also das sind jetzt nicht, also da gab es ja immer dann in der Hölle da die Feuerflammen und so, das ist natürlich eine Symbolik, dass auf einmal scheinbar es so ist, dass auch das Wissen, was bisher in dieser Welt, wie soll man sagen, blind war, erwacht auf einmal und merkt angesichts der göttlichen Beurteilung, es ist alles anders. Und zum ersten Mal, vermutlich zum ersten Mal, fühlt der reiche Mann Schmerzen im Gewissen. Wir merken daran, dass der gut gemachte Vorhang des Selbstbetrugs und der Lüge ist in der anderen Welt weggenommen. Gott muss da keinen mehr überzeugen von dem Mist, den man gemacht hat. Das sehen wir sofort selber. Und etwas wirklich Dramatisches passiert dort: Es gibt keine Linderung. Und es ist noch etwas, was Jesus sehr deutlich benennt. Ich nenne das mal: Es gibt ein zu spät. Nun, das hat auch eine gewisse Logik, denn es hängt mit Zeit und Ewigkeit zusammen. Sehen Sie, wir leben jetzt hier in der Zeit. In der Zeit ist Versöhnung relativ einfach. Man muss nur sagen: Entschuldigung. Und wenn man es mit dem Herzen glaubt, dann nimmt Gott einen alle Schuld weg, die wir in der Zeit gemacht haben. Und wenn ich auch anderen vergebe, dann merken wir manchmal, vielleicht kennen Sie das aus Ihrem Leben, wenn Sie anderen vergeben, dann geht nach und nach der ganze Mist der Bitterkeit aus dem Herzen raus. Und man lebt wie befreit auf. Und deswegen sagt Paulus: Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Gnadenzeit. Jetzt sterben wir und unser Geist wird der Zeitlichkeit entkleidet. Der Leib ist nicht mehr da, über den wir auch alles sagen können und denken können. Und dadurch bekommt alles ein Ewigkeitsgewicht. Und auf einmal ist es endgültig. Das ist jetzt keine blöde Drohung oder so von mir. Ich gebe nur weiter, was Jesus sagt. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass meine Unversöhnlichkeit ewiges Gewicht bekommt. Ich habe das schon hin und wieder hier mal gesagt, es ist für mich die bedrückendste Erfahrung bei Trauerfeiern, nicht, dass einer gestorben ist, sondern wenn man die Unversöhnlichkeit in Familien mitbekommt. Das ist wirklich bedrückend. Man spürt schon die Last der Ewigkeit im Raum. Und die Leute merken das gar nicht, die bleiben weiter in ihrer Rechthaberei, der ist natürlich immer blöder als ich und so weiter. Und man hat ein Recht dann darauf, jetzt unversöhnt zu sein. Das wird alles weggehen. Diese ganzen Beschwichtigungen und Rechthabereien werden weggehen. Und es ist wirklich gut, wenn man rechtzeitig beichtet. Nun würde ich auch sagen, ich kann heute nicht zu allen Dingen etwas sagen, wir sollten auch nicht in falscher Weise richten und Gott überlassen, wie er mit Menschen umgeht. Denn der Einzige, der ja auch zwischen den Welten wandern kann, ist Jesus. Der kann hin und her gehen. Und was er dann da macht, predigt ja auch im Totenreich, gibt es eine Stelle, das kann ich heute nichts zu sagen. Aber es sollte uns nicht dazu verführen, an unserer Stelle leichtfertig zu sein. Wir haben ihn schon jetzt gehört, Mose und die Propheten und Jesus auch. Komme mir keiner, zumindest keiner, der im Gottesdienst ist, und sage, ich habe nichts gewusst. Also. Und natürlich möchte Jesus, dass zwei Fragen entstehen in unseren Herzen. Nämlich, möchte er wirklich, wo werde ich sein? Hier oder hier? Das darf man übrigens in Seminaren, wenn Pastoren ausgebildet werden, darf man solche ernsten Fragen nicht mehr stellen. Also da wird immer gesagt, man macht dann Angst mit der Hölle und so. Aber das ist natürlich klar, dass diese Frage entsteht. Wo werde ich sein, beziehungsweise könnte man auch anders sagen, im Sinne der Gleichnisse immer, wie werde ich eigentlich zum Lazarus? Wie werde ich zum Lazarus? Der ich vielleicht auch merke, dass ich manche Dinge vom reichen Mann habe. Ein Missverständnis möchte ich sofort aus dem Weg räumen. Es geht nicht darum, dass Jesus sagen will, ein Reicher kommt in die Hölle, weil er reich ist, und ein Armer in den Himmel, weil er arm ist, also irdisch arm. Jesus liebt die Reichen nicht weniger als die Armen. Er hatte reiche Menschen unter seinen Nachfolgern. Besonders wird vermutet, dass einige Frauen Knete hatten, die ihn unterstützten. Abraham selber war ein reicher Mann, mit Reichtum gesegnet, in dessen Schoß der Arme kommt. Um es mal schlicht auszudrücken, ja, es gibt in Bezug auf irdischen Reichtum und irdische Armut böse Reiche und gute Arme. Aber es gibt auch böse Arme und gute Reiche. Jesus weist allerdings die irdisch Reichen auf eine Gefahr hin, und jetzt sage ich, in die wir geraten können. Denn im Verhältnis zu der ganzen Welt sind wir alle, die wir hier sind, reich. Wir stehen in der großen Gefahr, aufgrund unseres irdischen Wohlergehens und des Sicherns des irdischen Wohlergehens und das für das Wichtigste zu halten, schnell die jenseitige Welt zu vergessen. Und das ist die Gefahr der Reichen. Die wird im Evangelium auch nie beschönigt. Achtet darauf, dass ihr in eurem Wohlergehen nicht unter den Sorgen und Freuden des Alltags, bei den Reichen sind es die Freuden, erstickt der Glaube. Das ist kein Widerspruch zu dem, dass es aber um mehr geht als nur irdischen Reichtum oder irdische Armut. Wir bleiben bei der Frage, wo werde ich sein, hier oder da? Denn wir müssen uns immer vor Augen halten, hier in dieser Zeit ist es total leicht, von hier nach da zu kommen. Von einer Sekunde auf die andere können Sie von hier nach da kommen. Der Schächer am Kreuz. Zack, von einer Sekunde auf die andere. Das ganze Leben war Chaos. Also das geht leicht. Und wir kommen der Pointe des Gleichnisses auf die Spur, wenn wir uns vor Augen halten, Lazarus, und zwar seinen Namen. Lazarus, dieser arme Lazarus, der sprichwörtlich geworden ist, hat als einziger in allen Gleichnissen einen Namen. Es gibt kein einziges Gleichnis, in dem ein Name vorkommt. Selbst beim barmherzigen Samariter ist es der Samariter, ist eine Volkszugehörigkeit. Lazarus hat als einziger einen Namen. Und Namen sind in der Bibel mehr als Schall und Rauch, sie sind Ausdruck des Wesens. Deswegen gibt Jesus in diesen Gleichnissen mit großer Wichtigkeit, um etwas über dem auszudrücken, wie man hinter dem Vorhang des zum Jenseits kommt und wie man da hineinkommt, dem armen Mann einen Namen, der ausdrücken soll, mit diesem Wesen, mit dieser Haltung kommst du in den Himmel. Weiß jemand, was Lazarus heißt? Eleazar, hebräisch. Na, dann haben Sie jetzt wissen, Aha-Erlebnis. Hatte ich auch. Das heißt, Gott hilft. Gott hilft. Das heißt erstmal zunächst ganz schlicht, der du diese Frage hast, wo bin ich und wie kann ich zum Lazarus werden? Gott hilft. Gott hilft dir. Und er ist der beste Helfer, den es gibt. Er hilft dir bei der Beantwortung der Frage und bei dem Gang zu ihm. Gott hilft dir im Herzen, ein Lazarus zu werden, der offensichtlich würdig war, in Abrahams Schoß zu landen. Was hat Lazarus denn gemacht? Ja, man muss sagen, der hat nichts gemacht. Er hat Gottes Hilfe gesucht. Sein Wesen, achten wir darauf, der Name, sein Wesen war es, Gottes Hilfe zu suchen. Unsere Hilfe, fangen wir extra deswegen jeden Gottesdienst an, steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Darin steht unsere Hilfe. Der Himmel und Erde, die unsichtbare Welt und die diesseitige Welt, das Leben nach dem Leben und dieses Leben gemacht hat. Der ist unsere Hilfe. Vergess es nicht, liebe Gemeinde, nicht dein Reichtum, nicht was du geschafft hast. Das ist deine Hilfe. Bei dem armen Lazarus, und das ist es auch jeden Morgen und jeden Abend, bei dem armen Lazarus geht es um die Armut, die Jesus an anderer Stelle so beschreibt. Selig sind die geistlich Armen, was wird denen verheißen? Genau, das Himmelreich. Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ist das nicht erstaunlich? Diese Armut besagt schlicht, ich habe Gott nichts zu bieten, was mich würdigt macht, außer dass ich seine Hilfe anrufe und sage, Gott helfe mir. Und sehen Sie, einer, der so aussah wie Lazarus mit den Geschwüren, die er hatte, galt im Alten Testament als unrein. Er war körperlich versehrt. Der durfte nicht am Gottesdienst teilnehmen. Man nannte das kultisch unrein. Geschweige denn, dass so einer in den Himmel kommt, zu Abrahams Schoß. Aber die Botschaft dieses Gleichnisses und eigentlich der ganzen Sendung Jesu ist, genau denen kommt Gott zu Hilfe. Denen hilft Gott, diesen Lazarus-Leuten mit den Geschwüren am Leib und der Seele. Denn natürlich haben diese Geschwüre eine tiefere Bedeutung. Es sind die Seelengeschwüre, es ist unser Stolz, unsere Besserwisserei, unsere Vorwürfe, die wir manchmal Gott machen, unsere Gleichgültigkeit gegenüber ihm, unsere Selbstverständlichkeit, mit der wir ihn in unseren Alltag einbauen, wann wir es wollen und weiß was ich was alles. Der arme Lazarus, so sagen manche, und ich stimme ihnen zu, hat die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis schon im Hier und Jetzt durchgemacht und erkannt, ich brauche Gott. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, das sage ich nicht leichtfertig. Wer einmal ins eigene Herz schaut, dem ekelt manchmal es einem vor sich selber. Was da immer noch drin ist und nicht besser geworden ist. Und dann kann wir nur sagen, Herr, hilf mir, erbarme dich. Der geistlich Arme weiß, dass er einen Retter braucht. Und nun kommt ein anderer Name ins Spiel, nämlich der Name dessen, der dieses Gleichnis erzählt. Jesus. Und wissen Sie, was Jesus heißt? Gott hilft, Gott rettet. Ein ähnliches Wort, eine ähnliche Bedeutung. Er ist die Hilfe in Person. Und Jesus sagt, Wochenspruch von heute, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt mit euren Lebensgeschwüren, mit eurem geistlichen Krebs, ich helfe dir, ich heile deine Gebrechen, ich reinige dich von allen deinen Geschwüren. Und es gibt eine wunderbare andere Seligpreisung, Sie erinnern sich an Lazarus, selig? Selig sind, die reinen Herzen sind, was wird ihnen verheißen? Sie werden Gott schauen. Man muss ein reines Herz haben. Sie erinnern sich daran, Gut und Böse werden getrennt in der anderen Welt. Man muss mit reinem Herzen da ankommen. Nicht unschuldig, sondern von Schuld gereinigt. Und da können wir ganz gewiss sein, Herr, du bist doch der Helfer. Du reinigst mich. Und um Jesu Willen komme ich zu dir in jedem Gebet. Und natürlich auch in den Himmel. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben, er rettet, er hilft. Es gibt keine zutiefst glücklicher machende Entdeckung, als in dem Lied, das wir gerade ausgesungen haben, ausgedrückt ist. Könnte ich es irgend besser haben, nein, nirgendwo, könnte ich es irgend besser haben, als bei dir, der allezeit so viel Gnadengaben für mich Armen hat bereit. Und da müssen wir auch nichts horten, da müssen wir unseren Reichtum nicht sichern. Der ist immer genug da. Jeden Morgen neu, immer genug. So werde ich zum Lazarus, indem ich auf ihn schaue und auf ihn baue. Und das hat Auswirkungen, die man in seinem Herzen, vielleicht merken Sie es auch, wenn Sie zuhören, die man in seinem Herzen auch spüren kann. Mein tiefster, innerster Trost finde ich nicht in meinem Tun, sondern in seiner Hilfe. Und deswegen brauche ich auch keine Vorratskammer zu haben. Es gibt aus diesem Schatz der Hilfe Gottes für jede Situation eine Möglichkeit. Ich kann arm sein. Luther soll gestorben sein mit den Worten, wir sind Bettler, das ist wahr. Der hat nicht gesagt, ich bin der große Reformator, vielleicht kriege ich da so zwei Plätze neben den zu rechten Gottes einen Platz. Wir sind Bettler, das ist wahr. Ja. Und das ist eine schöne Armut, die wir haben dürfen. Und dann bindet man sein Herz, man nimmt alles in dieser Welt dankend an, aber bindet sein Herz nicht dran und sagt, Herr, kannst du auch jeden Augenblick alles nehmen, Gesundheit, Leib und Leben, Frau, Weib und Kind? Meine Hilfe muss auch du dann bleiben. Das ist die tiefe innere Lazarus-Verbindung, die uns geschenkt wird. Da sind wir innerlich zu Hause. Deswegen feiern wir, ich sage es nochmal, jeden Gottesdienst an, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der alle Hilfe bereit hat. Unsere Hilfe steht fest im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist, und dann ist alles geritzt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und singe bei Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.